Deutschlandfunk, Andruck.
Die Hauptstadtblase, die da in Berlin, die abgehobenen Eliten. Es gibt viele Zuschreibungen, die abwertend bis verächtlich die Distanz zwischen dem Regierungsviertel in Berlin und der Bevölkerung in ländlichen Regionen ausdrücken soll. Der Konflikt zwischen Stadt und Land wird auch in Deutschland immer schärfer. Wobei auffällt, dass die abwertenden und missgünstigen Töne vor allem in eine Richtung schallen, aus der Peripherie in Richtung Zentrum. Welche Rolle diese Distanz mittlerweile in der Politik spielt und was es tatsächlich auf sich hat mit der inhaltlichen Ferne der Bundespolitik zu den Belangen ländlicher Regionen, das hat der Politikwissenschaftler und Ökonom Lukas Haffert untersucht. In seinem Buch Stadt-Land-Frust beschreibt er die Spanne zwischen städtischen Grünen-Wählern und AfD-Wählern in den vermeintlich oder tatsächlich abgehängten Regionen. Ich konnte vor der Sendung mit dem Autor über seine Thesen sprechen. Herr Haffert, Sie meinen, der Unterschied zwischen Stadt und Land wird zu einem der prägenden Konflikte werden. Ist er das nicht schon? Beziehungsweise, was lässt Sie annehmen, dass sich das noch steigern wird?
Also, wenn man auf Wahlergebnisse schaut, dann ist er das tatsächlich schon zunehmend. Also bei der letzten Bundestagswahl, insbesondere wenn man auf die Ergebnisse der Grünen schaut, aber auch auf die der AfD, die der Linken, dann gewinnt dieser Kontrast tatsächlich schon ganz erheblich an Bedeutung. Wo er in Deutschland noch nicht so eine große Rolle spielt, ist im Parteienwettbewerb selber. Also die Parteien selbst bemühen sich im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ wenig darum, ihre Wähler als ländliche Wähler oder als städtische Wähler anzusprechen. Und insofern denke ich, an dieser Stelle besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass der Konflikt noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und dann zeigen Umfragedaten auch, dass bei jüngeren Menschen der Gegensatz zwischen Stadt und Land im Wahlverhalten, in den Einstellungen, in den Wahrnehmungen von Konflikt zwischen Stadt und Land ausgeprägter ist als bei älteren Menschen. Und wenn man davon ausgeht, dass sich sozusagen dieser Unterschied ein Stück weit über die Biografie erhält, würde das auch dafür sprechen, dass uns dieser Konflikt in Zukunft noch verstärkt beschäftigen wird.
Wie kann der Unterschied zwischen Stadt und Land so groß sein, wenn er ökonomisch gar nicht so eindeutig ist? Wir haben ja viele arme Städte und es gibt sehr wohlhabende Gegenden in der Provinz, wo sehr viele Menschen Wohneigentum besitzen, die Lebenshaltungskosten geringer sind. Wie lässt sich denn dieses, ich nenne es jetzt mal Feindbild Stadt, in ökonomischer Hinsicht logisch stützen?
Ja, ich denke, Sie haben völlig recht. Das ist auch etwas, was für Deutschland sicherlich besonders ist, dass es sehr wohlhabende ländliche Räume gibt. Und insofern, wenn wir auf das Einkommensniveau schauen, dann ist in der Tat dieses Stadt-Land-Bild eigentlich gar nicht so treffend, um die Struktur unserer Wirtschaft zu beschreiben. Wenn man nicht auf das Einkommensniveau schaut, sondern sagen wir auf die Struktur der Wirtschaft, also welche Branchen sind dort tätig, welche Art von Arbeitsplätzen gibt es dort, dann gibt es aber natürlich trotzdem schon ganz erhebliche Unterschiede. Also in den Städten gibt es eben sehr viel mehr Berufe in, was man so wissensintensive Dienstleistungen nennt, sehr viel mehr Beschäftigte mit Universitätsabschluss. Also strukturell sind die Unterschiede zwischen den Wirtschaftssektoren schon sehr klar und deutlich vorhanden. Und das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Also auch wenn Sie ein ähnliches Einkommen haben, wenn Sie in ganz unterschiedlichen beruflichen Kontexten tätig sind, haben Sie eben oft auch unterschiedliche politische Einstellungen. Das heißt, die in den Städten dominierenden, sagen wir mal, liberalen Ideenwelten, die hängen natürlich auch mit der Wirtschaftsstruktur dieser Städte zusammen.
Wenn der Faktor Ungleichheit insgesamt steigt, steigen auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ist das so richtig?
Ja, ich denke, das ist natürlich nicht logisch zwingend so. Wir könnten uns sicherlich Situationen vorstellen, in denen eine steigende Ungleichheit zwischen Haushalten mit einer sinkenden Ungleichheit zwischen Regionen einhergeht. Aber empirisch in den letzten 30, 40 Jahren war das sicherlich so, weil die großen strukturellen Prozesse, die für die wachsende Ungleichheit insgesamt verantwortlich waren, von der Globalisierung, der technische Wandel, also sowas wie Digitalisierung, das hat eben tendenziell Leuten mit akademischer Ausbildung in die Hände gespielt. Das hat dafür gesorgt, dass deren Einkommen tendenziell überproportional gestiegen sind. Und diese Leute leben natürlich mehrheitlich in großen Städten. Und insofern sind die beiden Prozesse tatsächlich empirisch eng miteinander verknüpft, ja.
Sie schreiben von einem Identitätsanker, wenn Sie die Bedeutung von lokalem und von abgehängten Regionen schreiben. Wobei Abstiegserfahrung nicht die eigene sein müsse, um sich zu den Abgehängten zu zählen. Wie kommt es dazu? Die Empathie ist ja sonst auch nicht unbedingt so ausgeprägt. Ist das so eine Lust am Untergang, ein Suhlen in der Opferrolle? Oder was ist das?
Nö, so negativ würde ich das eigentlich nicht bezeichnen wollen. Es ist einfach so, dass es natürlich sehr, sehr viele strukturelle Gegensätze in einer Gesellschaft gibt und nie alle dieser Gegensätze gleichzeitig Gegensatz der politischen Auseinandersetzung sind oder jedenfalls prägender Gegensatz der politischen Auseinandersetzung, sondern diese Gegensätze, die müssen in gewisser Weise aktiviert werden, die müssen politisch mobilisiert werden. Und dafür wird man in aller Regel eben Menschen nicht als Individuen ansprechen, sondern über ihre Gruppenzugehörigkeit. Und da ist es eben einfach so, dass eine regionale Gruppenzugehörigkeit, gerade in Deutschland, wo wir diese lange, föderale, sehr kleinteilige Tradition haben, eben oft sehr wirksam sein kann. Also insofern, ich glaube nicht, dass es sich hier um ein Suhlen in der Opferrolle handelt, sondern es handelt sich um die Frage, welchen Gruppen fühle ich mich zugehörig? Wo ist es mir wichtig, dass es diesen Gruppen gut geht? Und wo empfinde ich es dann in gewisser Weise auch als eine persönliche Form der Bedrohung, wenn man so will, wenn diese Gruppe bedroht ist?
Sie nennen Berlin die Quintessenz der Gegenwart. Deshalb sei diese Stadt so angreifbar. Welche Rolle spielt Berlin selbst als Metropole in dem Konflikt Land versus Stadt? Inwiefern ist sie vielleicht auch Treiber des Konflikts?
Ja, ich versuche da so etwas zwei unterschiedliche Punkte zu machen. Zum einen ist es ja so, dass Berlin im öffentlichen politischen Diskurs immer so eine sehr beliebte Zielscheibe ist. Also uns sind sicherlich allen in den vergangenen Jahren so beispielerinnerlich, wo Leute sehr polemisch über Berlin als Failed State oder Ähnliches gesprochen haben. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich die Frage, wie man so einen Gegensatz aktiviert, wie man den mobilisiert, wie man den emotional auflädt. Also die strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land in Bezug auf die Beschäftigungsstruktur zum Beispiel, die mobilisieren ja erstmal nicht, sondern sie brauchen gewissermaßen ja einen emotionalen Anker, ein Symbol, an dem sie das festmachen können. Und da hat die Bundesrepublik eben heute wieder so ein Symbol, das kennt man auch in anderen Ländern, gegen Paris, gegen London, an dem sich eben ganz viel, was einen so diffus stört, festmachen lässt. Und das ist also dieser Strang der Berlin-Kritik. Und zum anderen, davon vielleicht auch etwas unabhängig, scheint mir aber schon auch wichtig anzuerkennen, dass natürlich Berlin tatsächlich ein geografischer, ein sozialer Raum ist, in dem heute politische Entscheidungen getroffen werden, in dem der politische Diskurs gemacht wird, wenn Sie so wollen. Und insofern ist also diese gängige Rede von der Berliner Blase ja nicht völlig ohne Bezug zur Realität. Und wenn man sich eben vorstellt, diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, diejenigen, die darüber berichten, das, was die als wichtig wahrnehmen zum Beispiel, das speist sich natürlich auch einfach aus deren Alltagswahrnehmung. Also ganz plastisch, wenn Sie in Berlin eine Wohnung suchen müssen, ist es irgendwie naheliegend, dass Ihnen erscheint, Wohnungspolitik ist ein ganz dringliches Thema, um das wir uns kümmern sollen. Und insofern hat natürlich so ein Kontext wie Berlin auch eine eigenständige Wirkung auf die Politik, die gemacht wird.
Die Repräsentanz der Region ist ja eigentlich durch das Wahlrecht und durch den Föderalismus gestützt. Dennoch, schreiben Sie, ist die Zahl der Vertreter ländlicher Region insgesamt gesunken. In welchem Ausmaß?
Das kommt so ein bisschen darauf an, worauf man schaut. Also was man natürlich erstmal sehr gut einfach auszählen kann, sind die Wahlkreise, aus denen unsere Abgeordneten kommen. Also nicht nur die direkt gewählten, sondern auch die über die Liste gewählten. Und da gibt es ein Ungleichgewicht. Das ist aber jetzt nicht schrecklich groß. Also etwa 55% der Bundestagsabgeordneten kommen aus der städtischeren Hälfte der Wahlkreise, 45% aus der ländlicheren, verglichen mit der Unterrepräsentation von Frauen oder noch viel stärker von Menschen ohne Abitur, ist das eine relativ ausgewogene Repräsentation. Ich denke, es ist trotzdem interessant, weil genau wie Sie sagen, ja eigentlich unser Wahlrecht darauf abzielt, dass die unterschiedlichen Regionen genau gleich repräsentiert sein sollten. Etwas drastischer wird das Bild, wenn man sich die Biografien der Abgeordneten anschaut. Also heute, das ist ja gut bekannt, sind fast alle Bundestagsabgeordneten Akademiker. Zum Studium geht man fast immer in die Stadt. Viele Abgeordnete haben dann, bevor sie Abgeordnete wurden, schon in Berlin oder in Landeshauptstädten gearbeitet. Das heißt, wenn wir einfach auf die biografischen Erfahrungen der Leute schauen, dann gibt es tatsächlich ein erhebliches Ungleichgewicht. Und der Bundestag ist sehr viel urbaner als die Gesamtbevölkerung.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie erwarten, dass die Parteien sich demnächst eher darauf konzentrieren werden, welche Klientel sie ansprechen, die Metropolen oder die ländlichen Bevölkerungen. Sie schreiben aber von Parteien mit geografischem Profil. Welche sind das für Sie?
Also am eindeutigsten ist das Stadt-Land-Profil bei den Grünen, die eben in Universitätsstädten und in den sehr großen Städten ja bei der Bundestagswahl häufig die Wahlkreise gewonnen haben, Wahlergebnisse von über 30% erzielt haben, während sie eben in sehr ländlichen Wahlkreisen oft bei 5, 7, 9% gelandet sind. Man unterstellt sehr häufig ein sehr klares Profil auch bei der AfD. In Ostdeutschland stimmt das auch. In Westdeutschland ist das Bild bei der AfD etwas differenzierter, weil es auch sehr ländliche Regionen gibt, in denen die AfD sehr, sehr schwach ist. Also fast ganz Nordwestdeutschland, das Emsland, Schleswig-Holstein, das Münsterland und umgekehrt auch durchaus große Städte, insbesondere im Ruhrgebiet, wo die AfD gar nicht so schlecht abschneidet. Und neuerdings entwickelt sich auch bei der Linken, jedenfalls in Westdeutschland, ein sehr, sehr starkes urbanes Profil.
Nun hat sich ja die Ampelkoalition in den Koalitionsvertrag geschrieben, wieder mehr zu tun, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Wie schätzen Sie das ein? Was davon kann wirklich kommen?
Ja, das hat ja nicht nur oder nicht erst jetzt die Ampelkoalition sich zum Ziel gesetzt. Das Innenministerium ist ja schon unter Horst Seehofer zum Heimatministerium geworden. Also ich denke, grundsätzlich ist das sinnvoll und richtig. Das hat auch eine aus meiner Sicht wichtige symbolpolitische Dimension, dass eben also gezeigt wird, hier findet Repräsentation statt. Bestimmte Anliegen werden von uns wahrgenommen, die finden bei uns Gehör. Ob man jetzt durch politische Instrumente in der Lage ist, tatsächlich diese strukturellen Veränderungen, von denen die Städte eben profitieren, umzukehren oder auch nur stark zu bremsen, da hätte ich meine Zweifel.
Der Stadt-Land-Konflikt lässt sich nicht zurückdrehen und Sie plädieren in Ihrem Buch auch gar nicht dafür, Strategien dafür zu suchen, sehr wohl aber dafür, die Repräsentanz wieder zu verbessern. Wie könnte das gehen?
Ja, jetzt könnte man natürlich als erstes an sowas wie das Wahlrecht denken, wobei eben, wie dargestellt, da ja eigentlich schon sehr, sehr viel drin angelegt ist, um für eine gleiche Repräsentation zu sorgen. Insofern, ich glaube, es geht hier relativ stark dann eher um symbolische Formen der Repräsentation, also Darstellung in den Medien, einen politischen Diskurs, in dem unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Positionen auch stattfinden. Also ich glaube, da ist mehr zu gewinnen, als wenn man jetzt versucht, durch Gesetze Repräsentation zu erzwingen.
Lukas Haffert war das. Autor des Buches Stadt, Land, Forst – Eine politische Vermessung. Im CH Beck Verlag erschienen, 189 Seiten, kosten 14,95 €.